Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe HDI Vertriebsgeheimnis. Wir sprechen heute über ein Thema, das hat in unserer Podcast-Reihe schon mal eine Rolle gespielt. Es war Folge 8, also ist schon ein bisschen her für die Vielhörenden unter Ihnen. Damals haben wir mit Dr. Annegret Wilke über ihren persönlichen Werdegang gesprochen und auch darüber gesprochen, wie wichtig es auch für MedizinerInnen, für ÄrztInnen ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und das Thema wird uns auch heute begleiten. Allerdings ändern wir die Perspektive. Wir schauen nicht auf denjenigen, der versichert werden möchte, sondern wir gehen in die Beratung. Und da haben wir zwei wirkliche Experten für dieses Thema eingeladen. Warum das so ist, das werden Sie gleich erfahren, wenn ich die beiden kurz vorstelle. Ich freue mich, über Teams zugeschaltet zu haben. Heiko Eggers, er ist unabhängiger Finanzmakler, spezialisiert auf Assekuranz, Finanz- und Vermögensberatung für ÄrztInnen bei ConceptMed. Und ich freue mich über Patrick Senn, Geschäftsführer von Mein Sternum Finanzberatung, ebenfalls eine unabhängige Finanzberatung für MedizinerInnen. Erstmal hallo an euch beide, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt.
Hallo, ja, Sascha. Gerne. Hallo Sascha, guten Morgen Heiko, hallo.
Hi. Jetzt habe ich gesagt, mit zwei absoluten Experten für das Thema, und wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, sind Finanzvermögensberatungen speziell für ÄrztInnen. Holt uns doch mal und die Zuhörenden mal ganz kurz rein. Heiko, vielleicht machst du den Aufschlag. Was ist dein Aufgabengebiet? Wie sieht so deine tägliche Arbeit aus?
Wie sieht meine tägliche Arbeit aus? Also erstmal ganz kurz und knapp zum Werdegang. Ich bin gelernter Jurist und durch Umwege in die Versicherungsbranche als Makler nach § 93 HGB gelandet und bin in diesem Gebiet fast 20 Jahre tätig und spezialisiert eben ausschließlich auf Heilberufler.
Okay, spannend. Und Patrick, wie ist das bei dir?
Auch durch Umwege in der Branche gelandet, seit 2008 in eben dieser schönen unterwegs. Und ich habe eben 2015 die Mein Stern Finanzberatung gegründet, eben auch mit der Spezialisierung auf den Personenkreis, der im Wesentlichen sind es Human- und Zahnmediziner, mittlerweile eben auch einige VeterinärmedizinerInnen mit dabei. In der Beratung kommt manchmal die Frage, deswegen erwähne ich das auch immer ganz gerne, auch Leute, die nicht Medizin studiert haben, sind herzlich willkommen. Aber es ist der ganz klare Fokus, den wir eben haben, Beratung von Medizinerinnen und Medizinern rund um Versicherungsfragen, Fragen zur Finanzierung, Fragen zur Geldanlage, dann eben auch im weiteren Verlauf, wie sieht es aus mit Praxisgründung und so weiter und so fort. Das ist so das, was man den lieben langen Tag macht.
Jetzt wird einem bei dem, was du beschrieben hast, vielleicht schon die Antwort auf die nächste Frage, also so ein Teil hast du schon erklärt, wie umfassend das Angebot ist, was ihr MedizinerInnen unterbreitet. Trotzdem die Frage, und so ging es mir auch bei der Vorbereitung der Folge, eigentlich habe ich gedacht, warum brauchen denn ÄrztInnen überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ich meine, die haben doch, wie andere Berufe auch, Architekten oder so, ein eigenes Versorgungswerk, ein berufsständisches Versorgungswerk. Patrick, mach du doch mal den Aufschlag, warum es trotzdem sinnhaft ist, hier eine Absicherung zu haben.
Nun, die Frage lässt sich eigentlich sehr einfach beantworten. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass vielen ÄrztInnen und erstens bewusst ist, dass eben die Absicherung über die berufsständischen Versorgungswerke einfach nicht ausreicht. Das heißt also, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut und ob die Leute eben irgendwann in einem entsprechenden Alter sind, wo dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich mal berufsunfähig zu werden, eher gegeben ist als vielleicht direkt nach dem Berufseinstieg, müssen die Leute einfach feststellen, mit dem Blick auf den Versorgungswerksbescheid, selbst wenn sie die Ansprüche erfüllen würden, die man erfüllen muss, um Geld aus dem Versorgungswerk zu bekommen, das Geld reicht einfach nicht aus. Das heißt also, die Zugangsvoraussetzungen oder die Leistungsvoraussetzungen, die Berufsunfähigkeitsrente zu erhalten, sind halt sehr, sehr hoch, die Hürden dafür. Und selbst wenn sie das Geld kriegen, reicht es in nahezu allen Fällen nicht aus, was sie zu erwarten hätten.
Heiko, aus deiner Perspektive noch Ergänzungen dazu und vielleicht die Frage schon angeschlossen, wie bewusst ist das denn den Menschen, die du berätst, dass das, was Patrick gerade gesagt hat, dass da eventuell eine Lücke klafft, trotz der Absicherung durch das Versorgungswerk?
Also inhaltlich stimme ich dem Patrick natürlich in 100% zu, möchte es nur minimal ergänzen, denn das Versorgungswerk Westfalen-Lippe, ich habe tatsächlich den Auszug vor mir liegen, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf diesen Termin heute. Und da ist halt gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass das Versorgungswerk, die BU, darin eine abstrakte Verweisung tatsächlich beinhaltet. Und der zweite Punkt ist, die würde nur zahlen, wenn die Arbeitskraft zu 100% eingeschränkt ist oder nicht mehr gegeben ist. Das bedeutet konkret, der Chirurg, der 90% im OP steht und 10% Visite auf Station macht, würde dann mit einem massiven Bandscheibenvorfall, wo er nicht mehr operieren kann, keine BU-Leistung bekommen, aus dem Grunde, weil er noch 10% Visite machen kann. Das heißt, de facto leisten sie eigentlich nie.
Oh wow, das ist ein wenig erschreckend. Lass uns mal dabei bleiben. Du hast gerade den Chirurgen, die Chirurgin genommen, die zu 100% eingeschränkt sein muss, also wie die anderen dann auch. Was sind denn das für Risiken, wenn wir jetzt auf MedizinerInnen gucken, die für die Berufsunfähigkeitsversicherung in dieser Berufsgruppe besonders spannend sind, respektive die dann auch besonders relevant machen? Also was ist denn für eine Ärztin, für einen Arzt in der Berufsausübung besonders riskant?
Aus meiner langjährigen Berufserfahrung muss ich feststellen, dass selbst bei Studenten oder Studentinnen, um es korrekt zu sagen, das Thema Psychotherapie sehr breit vertreten ist oder war bei meinen Kunden. Das heißt, das ganze Thema, das Studium ist extrem anspruchsvoll, nachher der Job extrem belastend. Burnout ist sicherlich eins der Themen, die massiv zu Buche schlagen. Wenn es von den nicht operativen Ärzten einmal in den operativen Bereich geht, habe ich auch einen Kunden tatsächlich, der hat Katarakt-Augen-OPs gemacht und der hatte eine Erkrankung an der Wirbelsäule und hat seine BU beantragt und auch bewilligt bekommen. Da muss man, glaube ich, differenzieren, welche Fachrichtung. Und das heißt, wenn es in den operativen Bereich hineingeht, dann ist natürlich der Rücken, Halteapparat etc. pp. Alles auch von großer Bedeutung, größerer Bedeutung, als wenn ich einfach nur Anästhesist bin oder Internist.
Ja, also es ist tatsächlich auch aus meiner Sicht genau das, was Heiko sagt. Es ist so vielfältig. Die Leute haben häufig im Kopf, was soll denn schon passieren? Speziell jetzt so in meinem Klientel. Ich habe überwiegend eben mit Berufseinsteigern zu tun. Und vielen ist es durchaus schon bewusst, dass natürlich auch diese psychische Komponente eine Rolle spielt bei dem Thema der Berufsunfähigkeitsversicherung oder generell Berufsunfähigkeit. Was ich aus meiner Erfahrung noch sagen muss, ist es eben auch oft nicht nur ein autarkes Thema. So nach dem Motto, ich habe jetzt was am Rücken, deswegen bin ich berufsunfähig. Ich kriege jetzt Krebs, deswegen bin ich berufsunfähig. Sondern es ist halt oft auch die Kombination aus eben diesen Diagnosen, aus den Erkrankungen. Jemand hat eine schwerwiegende Krebsdiagnose, dann führt das nicht nur dazu, dass man eben körperliche Leiden hat, die möglicherweise vielleicht noch nicht mal ganz dazu ausreichen, um diese 50%-Hürde, die ja typischerweise bei der Berufsunfähigkeit-Bemessung gilt, sondern es ist dann eben auch natürlich eine psychische Komponente, die nochmal dazukommt. Und beides in der Kombination führt dann eben auch dazu, dass eine Berufsunfähigkeit eintritt. Ich glaube, was vielen Leuten auch nicht so bewusst ist, ist einfach die Tatsache, dass die Leistungen im Versorgungswerk zum einen eben sehr, sehr, ich sag mal, schwammig formuliert sind. Das sagt der Heiko ja eben auch mit dieser abstrakten Verweisbarkeit. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn man heute als junge Ärztin oder Arzt die Entscheidung trifft und sagt, mein Gott, das, was ich über das Versorgungswerk habe, das reicht mir ja aus. Ich entscheide mich bewusst gegen eine private Absicherung. Dann muss einem einfach auch bewusst sein, dass die Leistungen im Versorgungswerk nun mal nicht garantiert sind. Und was ich damit meine, ist gar nicht mal in Bezug auf die Höhe, die vielleicht ja auch irgendwie schwanken kann, je nachdem, was die Bescheide so hergeben. Aber ich nehme da immer in der Beratung gerne ein Beispiel aus der Satzung der Berliner Ärzteversorgung. Das kann man dann auch im Internet immer schön nachlesen und den Leuten in der Beratung zeigen. Und das ist eben so, dass im September 2020 eine Satzungsänderung erfolgt ist, die dazu geführt hat, dass eben der Berufsunfähigkeitsschutz eigentlich gar keiner mehr ist, weil gesagt wurde, dass man jetzt eben, um die Leistung überhaupt zu bekommen, man nicht mehr, ne, wie heißt es hier so schön, zu der ärztlichen Ausbildung berechtigt sein muss, sondern dieses Wörtchen ärztliche Ausbildung wurde einfach aus der Satzung gestrichen. Mhm. Und jetzt heißt es einfach nur noch, dass es reicht, wenn man eben das Fachwissen des Heilberufs anwenden kann.
Okay.
Ja. Wenn man jetzt halt fragt, okay, was bedeutet das in der Praxis, dann muss man einfach sagen, okay, das wirst du halt dann merken, wenn es soweit ist. Aber de facto ist es nun mal so, es scheint eine Relevanz zu haben, sonst wäre diese Satzungsänderung gar nicht durchgeführt worden. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten. Auf der einen Seite die Absicherung, die an sich besteht, reicht auf gar keinen Fall aus. Und auf der anderen Seite, es können Dinge passieren und es passieren einfach Dinge, die so vielfältig sind, dass man um diese Absicherung nicht umhinkommt.
Ärztin, Arzt ist ja nicht gleich Arzt, Ärztin. Ich kann ja in unterschiedlichen Kontexten unterwegs sein. Ich kann selbstständig meine Praxis haben, zum Beispiel allgemeinmedizinisch aufgestellt. Dann habe ich einen selbstständigen Betrieb. Ich habe wahnsinnig viele PatientInnen. Ich kann eine Fachpraxis haben, zum Beispiel als Kardiologe, als Kardiologin niedergelassen sein. Dann ist es vielleicht eine technisch orientierte Tätigkeit, wo ich vielleicht auch invasiv arbeite mit Belegbetten und. Was ich sagen will, das ist ja ein super breites Spektrum. Und ihr habt ja schon gekennzeichnet, dass auch die Möglichkeiten, warum ich den Beruf nicht mehr ausüben kann, breit aufgestellt sein können, von psychischen Belastungen bis hin zu körperlichen Belastungen oder eben in der Kombination. Das im Hinterkopf. Was ist denn aus eurer Sicht an Faktoren wichtig für ÄrztInnen, wenn die sich jetzt umschauen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Was sollten die beachten?
Ich habe einen dritten Ansatz, der über das Versorgungswerk hinausgeht. Und zwar ist es der Ansatz, wir haben ja einfach auch Kunden, die ganz extrem gesund sind und überhaupt kein emotionales Bedürfnis haben, etwas abzusichern, was nicht günstig ist, weil sie sich einfach so gesund fühlen und dieses Bedürfnis der Ganzen fehlt. Ich komme dann immer mit einem weiteren Argument, was dann aber einige überzeugt. Das ist nämlich das Argument, wenn sie, weil du das gerade angesprochen hast, niedergelassener Allgemeinmediziner. Ich mache ja neben Immobilienfinanzierung auch Praxisfinanzierung und de facto sieht es halt so aus, dass bei einer Praxisfinanzierung viele finanzierende Banken als Ergänzung zur Risikolebensversicherung auch auf eine BU bestehen. Das führt natürlich dazu, dass selbst der gesunde Arzt, der sich niederlassen möchte, im Zweifel vielleicht, ich relativiere es, keine Finanzierung bekäme, wenn er keine BU hätte. Das heißt, die BU ist nicht nur dienlich für den Fall, dass ich BU werde, sondern auch, wenn ich einfach keine Lust mehr habe, so viele Stunden im Krankenhaus abzureißen, sondern sage, Life-Work-Balance, ich gehe jetzt in die Niederlassung.
Das ist ja ein total wichtiger Aspekt und beantwortet ja die Frage, weil wenn ich nach den Faktoren frage, die wichtig sind für Ärztinnen, ist das ja ein Punkt. Überlege ich, in eine Niederlassung zu gehen, in welchem Kontext auch immer, muss ich das ja auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Medizinstudium an der Uni so etwas nicht vermittelt wird. Patrick, das jetzt gesagt und wissend, auch um solche technischen, in Anführungsstrichen, technischen Notwendigkeiten eine BU zu haben, was ist noch weiter wichtig aus deiner Erfahrung für ÄrztInnen, wenn sie sich nach einer entsprechenden Absicherung, nach der richtigen Absicherung für ihren Beruf, für ihre Berufsunfähigkeit umschauen?
Berufsunfähigkeitsversicherung ganz allgemein zählt aus meiner Sicht auch zu den mit schönsten Versicherungen, mit denen wir als Versicherungsmakler, Versicherungsmaklerin zu tun haben. Der Hintergrund ist der, es ist, glaube ich, dann doch irgendwo relativ einfach zu erklären, warum ist das wichtig für dich, für den Kunden jetzt eben. Dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass wenn jetzt ein Kunde, eine Kundin auf die Idee kommt, sich im Internet zu informieren, welche Versicherung brauche ich und auf den typischen Websites landet, die man da so finden kann und vielleicht sogar den Schritt geht und zu einer Verbraucherschutzzentrale stiefelt und sagt, hey, ich bin jetzt der und der, was brauche ich? Dann kriegen die auch immer zu hören, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist super wichtig. Mhm. Und der dritte Punkt ist der im Wettbewerb, in dem wir ja typischerweise auch stehen als Versicherungsmaklerinnen und Makler, wird das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, speziell jetzt in der Zielgruppe der MedizinerInnen, sehr stark in den Fokus gerückt. So erlebe ich es zumindest. Mhm. Das heißt, aus den Gründen macht es das so, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung super interessant ist, dann eben auch für den Vertrieb. Und da sind wir jetzt bei der Frage, worauf sollten wir achten? Und was mir immer besonders wichtig ist in der Beratung, ist, dass ich den Leuten auch mitgebe, dass sie eben sich auch so ein bisschen Zeit lassen bei der Auswahl einer geeigneten Absicherung. Damit will ich jetzt nicht, also keine Angst, irgendwelche Entscheidungen verzögern, aber ich erlebe das einfach so oft, dass die Leute in irgendeiner Beratung waren und dann heißt es, schließ die Versicherung jetzt schnell ab, weil wir haben jetzt Jahreswechsel oder du wirst älter und wer weiß, was da gesundheitlich noch alles passiert und irgendwie so einen gewissen Druck darauf aufbauen. Mhm. Und dann passiert nämlich Folgendes, dass ganz häufig sich auch mit diesen Gesundheitsfragen nicht auseinandergesetzt wird. Mhm. Dann geht man ein digitales Tool durch, bei dem halt abgefragt wird, ne, wie geht es dir? Und die Leute sind ja alle irgendwie gesund. Und dann sagt man, ja, mir geht's halt gut. Und dann werden halt relevante Diagnosen einfach vergessen oder überhaupt nicht daran gedacht, dass das irgendwie wichtig sein könnte. Gar nicht richtig vergessen, aber mein Gott, hat ja jeder, so nach dem Motto. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig mitzugeben, erstmal bei der Auswahl eines Tarifs, das ist so für mich ein bisschen der Basic. Lass uns über deinen Gesundheitszustand sprechen, weil die Auswahl des geeigneten Anbieters hängt nach meiner Erfahrung auch ganz oft davon ab, welche gesundheitlichen Beschwerden du eigentlich so mitbringst. Und von daher wäre das erstmal so ein Faktor, den ich den Leuten immer so mitgebe, darüber müssen wir sprechen. Und wenn wir das geklärt haben, können wir im weiteren Step darüber sprechen, welche Vor- und welche Nachteile haben jetzt die jeweiligen Anbieter.
Und damit hast du uns mal mitgenommen in eine ganz konkrete Beratung, finde ich. Vielen Dank dafür, Patrick.
Ja, gerne.
Also Heiko, was ich jetzt gehört habe, ein zentraler Teil, den Leuten keinen in Anführungsstrichen Druck machen, sondern gemeinsam mit denen zu einer Entscheidung kommen, die dann auch nachhaltig funktioniert, also nah an den Bedarfen der KundInnen zu sein. Was ist dir noch wichtig, neben den Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, auf was ÄrztInnen besonders achten sollten?
Also ich pflichte da Patrick zu 100% wie immer bei. Prio Nummer eins ist, eine BU abzuschließen, die keinen Leistungsausschluss hat. Mhm. Das sollte das höchste Ziel sein. Und da ist natürlich jetzt gerade HDI mit der Aktion, mit den reduzierten Gesundheitsfragen für Ärzte prädestiniert, weil der eine oder andere hat irgendeine völlig unwichtige Kleinigkeit, die auch für die Praxis oder für die Leistungsbereitschaft der Gesellschaft irrelevant wäre. Und da finde ich diese Lösung, die HDI eben bietet, fantastisch, was dazu führt, dass ich auch sehr viel Geschäft mit HDI mache. Kompliment und Dankeschön. Der nächste Punkt ist natürlich der, dass man transparent arbeiten muss. Ich nehme da als Quelle schlichtweg die Finanztest zu Buche. Und wenn man sich die letzte Ausgabe von Juni 2024 anschaut, wo BUs getestet worden sind, hat halt HDI auch mit den Vertragsbedingungen grandios gut abgeschnitten. Und dieses transparente Darlegen einfach der Auswahl schafft beim Kunden Vertrauen. Und das ist das, was sich entwickeln muss. Und wenn das erstmal gegeben ist, ja, führt das eine lebenslange Geschäftsbeziehung nach sich.
Und damit hast du mir schon so den Pass für die nächste Frage gelegt. Du hast über das Produkt von der HDI gesprochen, hast es erwähnt, dass das die Beratung eben deutlich erleichtert, wie es sich jetzt präsentiert. Patrick, aus deiner Sicht, wir sind hier bei HDI-Vertriebsgeheimnis, deshalb erlaube ich mir die Frage, was ist denn für dich ein Highlight, wenn wir auf die Ego-Top von HDI speziell für ÄrztInnen schauen?
Ja, also zum einen ist es auch genau das, was Heiko gesagt hat, die Möglichkeit zum Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit verkürzter Gesundheitsprüfung zu den regulären Bedingungen. Mhm. Kleines Sternchen an der Stelle. Es gibt da ja gewisse Einschränkungen dann in Bezug auf die Nachversicherungsmöglichkeiten. Aber ansonsten sind es halt die regulären Bedingungen. Also alles, was dann den späteren Leistungsfall betrifft, da gibt es ja dann keine Unterscheidung zu der BU mit der normalen Gesundheitsprüfung. Das wäre so der eine Punkt, den ich als absolutes Highlight sehe und der vor allen Dingen dann auch wieder dazu führt, dass man den Leuten eine Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten kann ohne Leistungsausschlüsse, was dann bei vielen Wettbewerbern teilweise einfach nicht geht. Mhm. Als zweiter Punkt ist dann natürlich auch ganz klar der Verzicht auf die konkrete Verweisbarkeit bei HDI. Das gibt es ja schon länger, aber dann halt eben auch der komplette Verzicht, auch was halt die Nachprüfung angeht. Das finde ich immer so spannend, wenn man dann jetzt mal einen Arzt oder eine Ärztin berät, die eben handwerklich unterwegs ist, ne? Sei es jetzt Chirurginnen, sei es jetzt irgendwie eine Orthopädie oder so, dass man eben auch sagen kann, hey, es gibt auch nicht die Möglichkeit, im Rahmen der Nachprüfung dich zu verweisen, nur weil du jetzt eben nicht mehr der tolle Chirurg bist, sondern in der internistischen Medizin unterwegs bist. Das ist ja schon sehr, sehr exklusiv, sehr speziell. Und wenn das den Kunden wichtig ist, den Kundinnen, dann verstehen die das auch. Und dann ist das schon durchaus etwas, was da sehr straight für die BU von HDI spricht.
Es ist halt so, dass durch das relativ hohe Einkommen natürlich viele meiner Kunden mit der steuerlich geförderten BU in Schicht 1 liebäugeln, sprich in Kombination mit einer Rürup-Rente. Und hier ist natürlich maßgeblich der Sparbaustein, dass ich da eine sehr gute Fondsauswahl habe. Und HDI bietet gefühlt knapp über 100 Fonds an, viele ETFs, die fantastisch sind, und da finde ich absolut für jede Persönlichkeit den entsprechenden ETF oder Fonds, Vermögensverwalter, was mir auch extrem wichtig ist tatsächlich. Es gibt den ein oder anderen Mitbewerber, der vielleicht 20 bis 30 Fonds anbietet, und wenn man die dann noch mit OnVista überprüft, sind sehr viele davon extrem schlecht bewertet, und solche Mitbewerber fallen dann einfach für mich kategorisch raus, weil die Geldanlage eben auch ein wichtiger Punkt ist bei dem Ganzen. Und da ist HDI auch fantastisch aufgestellt. Also nicht nur die BU isoliert betrachtet ist fantastisch, sondern die Geldanlage in dem Kombinationsmodell auch noch perfekt aufgestellt. Also mehr geht ja nicht.
Das kann ich auch so ergänzen, vor allen Dingen, weil es bei HDI, ich meine, da gibt es natürlich auch andere, die das haben, ne, aber eine gute Auswahl an ETFs haben. Bei meinen Kunden ist das wieder oft so, die sind, ich habe da eine gewisse Online-Affinität durch die Online-Beratung, die wir seit 2015 tatsächlich schon anbieten. Dann sind die auch informiert über irgendwelche Anlagemöglichkeiten und stehen halt auf ETFs. Da kann man jetzt von halten, was man will. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es aber eine gute Auswahl. Ich bin jetzt hier auch nochmal reingegangen, weil ich nochmal ein, zwei Sachen ergänzen wollte zu der Frage, was halt bei der HDI-BU gut ist. Und ich würde auch sagen, das ist halt etwas, was jetzt nicht zwangsläufig nur für HDI gilt, sondern so grundsätzlich für das BU-Geschäft. Und zwar haben wir mit dieser Variante der vereinfachten Gesundheitsprüfung, das ist auch etwas, was ich den Kundinnen und Kunden immer nochmal gerne mitgebe, eben auch eine, aus meiner Sicht, erhöhte Rechtssicherheit. Da geht es jetzt einfach um die Frage, was muss denn eigentlich passieren, dass ich überhaupt die Berufsunfähigkeitsrente bekomme? Auf der einen Seite ist es natürlich der gesundheitliche Aspekt, der dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, stimmen muss. Also stimmen im Sinne von, ich bin krank genug, dass ich die BU kriege. Und auf der anderen Seite, dass man halt die richtige BU ausgewählt hat. Und wenn man sich jetzt mal so anschaut, was sind so die Hauptgründe nach entsprechenden Statistiken dafür, dass Berufsunfähigkeitsrenten verweigert werden seitens des Versicherungsunternehmens, dann ist es ja wohl so, dass irgendwie Platz 1 der Faktor ist, dass Rückfragen nicht beantwortet werden. Okay, dann ist das wohl so, aber ein vielleicht Punkt 2, ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, aber meines ist der zweite Punkt, dass eben auch auf die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung hingewiesen wurde. Also, dass der Kunde oder die Kundin tatsächlich Fehler gemacht hat bei der Antragstellung. Und wenn ich jetzt aber einen Anbieter habe, der eine verkürzte Gesundheitsprüfung anbietet und ich dementsprechend weniger Dinge nennen muss, weil einfach weniger gefragt wird, dann kann ich natürlich auch weniger verkehrt machen. Und das wiederum erhöht die Rechtssicherheit, im Schadensfall tatsächlich auch eine Leistung zu bekommen. Das war jetzt nochmal ein Punkt, der mir auf der Seele gebrannt hat. Und ich hätte noch so einen zweiten. Da bin ich jetzt tatsächlich erst kürzlich drauf gestoßen im täglichen Doing, dass das scheinbar ein Thema ist für die Leute. Und zwar ist das diese Krebsklausel, nenne ich sie jetzt mal. Also dass einfach die Möglichkeit besteht, schneller als bei vielen anderen Anbietern im Falle einer Krebsdiagnose an sein Geld zu kommen. Das ist durchaus etwas, was nach meiner Erfahrung jetzt dann auch bei der einen oder anderen Kundin oder dem einen oder anderen Kunden dazu geführt hat, dass er sagt, okay, das verstehe ich, das finde ich gut, lass uns HDI machen.
Danke, Patrick, für diese Ergänzungen, die ja auch zeigen, was dir wichtig ist, was aber natürlich am Ende einfach einen praktischen Benefit auch für die Versicherten dann mit sich bringt. Ihr habt uns schon ganz viel Einblick in eure konkrete Beratung gegeben, aus eurer Erfahrung heraus. Was sind denn Dinge, die ihr als Tipps, als Tricks den Zuhörenden mitgeben könnt, wenn wir über eine Berufsunfähigkeitsversicherungsberatung speziell für MedizinerInnen sprechen?
Ich habe da so zwei, drei Sachen im Kopf, die mir dazu einfallen. Also ich glaube, es macht einfach auch total Sinn, die KundInnen erstmal so bei den Basics abzuholen. Ich erlebe das oftmals, die Leute sind in der Beratung und dann fragt man, worum geht's heute, wie kann ich dir weiterhelfen? Dann kommt das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, welche ist die richtige? Ich habe gehört, die und die Klausel in den Bedingungen ist irgendwie wichtig. Und dann frage ich die ja, aber wie bist du denn positioniert? Glaubst du denn, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst? Also ja, weiß ich gar nicht. So. Und das ist aus meiner Sicht dann häufig so der zweite Schritt vor dem ersten. Ne? Die Leute kommen mit Fragen zu irgendwelchen Tarifen, aber sind sich noch gar nicht bewusst darüber, brauche ich denn überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Wenn ja, wofür? Also wirklich so mit den Basics anzufangen. Und da bin ich jetzt in den letzten Jahren dazu übergegangen, denen immer erst zwei simple Fragen zu stellen und erstmal darüber zu sprechen. Das wäre so die erste Frage. Ganz simpel, musst du eigentlich arbeiten gehen, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Und in den allermeisten Fällen sagen die Leute, ja, muss ich. Mhm. Aber man kriegt schon ein Gefühl dafür. Manchmal kommt dann auch sowas um die Ecke wie, ja, weiß nicht, also, nee, also, ja, vielleicht. Also die wissen gar nicht so genau, wofür sie eigentlich ihr Geld brauchen. Und ich hatte auch schon die Situation, da denke ich immer wieder gerne zurück, ein junger Mann, LMU in München, der mir ganz hart auf diese Frage geantwortet, also ganz ehrlich, Patrick, ich bin Einzelkind, meine Eltern haben mehrere Mehrfamilienhäuser hier in München, die sind alle abbezahlt, fürs Geld gehe ich nicht arbeiten.
Okay.
Und der wollte aber was zum Thema BU von mir hören. Dann sage ich, ja, worüber reden wir denn hier? Ja. Und dann hat er mir halt seine Hintergründe verraten. Er sagte halt einfach, dass er da nicht abhängig sein möchte von den Einkommen seiner Eltern oder von diesen Vermögenswerten. Also das ist so eine wichtige Frage für mich. Ne? Also brauchst du eigentlich die Kohle? Weil es könnte sein, dass ihr mit Leuten zu tun habt, bei denen das Geld nicht so wichtig ist. Und dann ist BU schon wieder so ein anderes Thema. Aber die zweite Frage, die ich bewusst auch ganz, ganz plakativ stelle, um eben auch den Leuten so ein bisschen aus den Segeln zu nehmen, Wind aus den Segeln zu nehmen hinsichtlich, ja, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich berufsunfähig werde? Also diese Statistiker, wo ich immer sage, die Statistik ist dir im Falle des Falles völlig egal. Deswegen solltest du damit nicht arbeiten. Das ist halt einfach die Frage danach, ob man ausschließen kann, jemals so krank zu sein, dass man berufsunfähig wird oder einen Unfall hat, der dazu führt, dass man berufsunfähig wird. Und da wird niemand Ja sagen. Da sagen alle immer Nein. Ja. Das ist so der erste Step aus meiner Sicht, in die Berufsunfähigkeitsberatung grundsätzlicher Natur zu gehen, ehe man dann anfängt, darüber zu diskutieren, was ist der richtige Anbieter, auf welche Klauseln sollte ich achten, wie konzipiere ich das? Also Heiko hatte das eben angesprochen, in Kombination mit einer Rentenversicherung oder ohne, also so diese ganzen Detailfragen. Ich würde immer erst die Basics aufgreifen.
Heiko, jetzt hat Patrick uns, finde ich, so ein paar wirklich essentielle Tipps mitgegeben. In deine Richtung nochmal gefragt, gibt es denn sowas, wo du sagen würdest, das sind so ganz typische Herausforderungen, die ich im Kontext Berufsunfähigkeitsversicherung bei dieser Zielgruppe immer wieder habe, mit denen ich immer wieder zu tun habe? Und hast du so eine Strategie, wie du mit diesen Herausforderungen umgehst?
Wir haben ja mit der Zielgruppe ein gutes Los gezogen aus zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es natürlich so, dass die BU vom Beitrag her aufgrund des relativ niedrigen Risikos oder der guten Eingruppierung relativ günstig ist, im Verhältnis jetzt zum Beispiel zum Dachdecker. Das heißt, die Preise sind moderat. Zum anderen ist es natürlich so, auch jetzt symbolisch einfach nur der Dachdecker, ist das Einkommen so hoch, dass sie sich auch leisten können. Das sind natürlich zwei Voraussetzungen, die eine gute Basis schaffen. Der nächste Punkt ist der, das ist eine regelmäßige Erfahrung von mir, weil sie täglich eben mit kranken Menschen zu tun haben, ist diese Empfänglichkeit für das, was im Leben einmal passieren kann, negativ, einfach sehr ausgeprägt. Und ich muss relativ selten meinen Kunden erklären, warum eine BU sinnvoll ist, weil die kommen im Durchschnitt zu mir und haben das Bedürfnis, obwohl vielleicht gar nicht so viele Vorerkrankungen vorliegen. Jetzt gibt es ein paar wenige, die das nicht so haben, dieses Bedürfnis. Und denen halte ich halt vor, psychologisch, das anders als die Ärzte, ich einen schwierigen Job habe. Weil bei den Ärzten ist es halt so, da kommen die Patienten, haben den Schmerz und werden dann behandelt. Bei mir ist es genau andersrum. Kommt der Arzt zu mir, hat den Schmerz und will dann die BU, sage ich, jetzt ist es zu spät, jetzt kriegst du es nicht mehr. Hm. Also das heißt, eigentlich muss die BU abgeschlossen werden, wenn man topfit gesund ist und sie gar nicht will. Und als Kompromisslösung, um da dem Ganzen entgegenzutreten, sage ich immer, Fuß in die Tür, Symbolik. Macht doch eine ganz kleine BU, die kostet absolut wenig und du hast ja die Chance, später ohne erneute Gesundheitsprüfung im Rahmen der Ausbau- und Nachversicherungsgarantie das Ganze aufzustocken, wenn das Bedürfnis da ist. Und für diesen kleinen Prozentsatz, die hadern, ist das ein überzeugendes Angebot, die sagen, gut, die 40 Euro im Monat, die tun mir nicht weh, das gehe ich an. Und das ist halt der Teil, wo ich den Zugang dann emotional bekomme.
Das finde ich super spannend, Heiko. Dieses Bild habe ich da gerade im Kopf, was du gesagt hast. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt Arzt, dann lerne ich halt meine Kunden immer dann kennen, wenn sie irgendein Problem haben, ihnen tut etwas weh. Und das ist für mich als Arzt völlig okay, weil Das ist halt so mein Job. Genau. Bei uns ist es ja genau andersrum. Also finde ich eine super, super Geschichte. Also auch danke, dass du das auch mit mir teilst.
Ja, genau.
Dann habe ich das an der Stelle auch. Ich hatte noch so zwei weitere Tipps als Ergänzung für die Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich halt tatsächlich mit den Ärztinnen und Ärzten auseinandersetzen möchte als Zielgruppe, glaube ich, macht es auch total Sinn zu wissen, wer sind die Wettbewerber, wie funktionieren die und wie funktioniert die Zielgruppe? Ich glaube, das ist jetzt auch ärzteunspezifisch. Ne? Jeder sollte in der Zielgruppe, der unterwegs ist, sich so ein bisschen auskennen damit, was will die Zielgruppe eigentlich? Wie sind dann so die Wettbewerber, damit man eben weiß, wo man da so hingeht? Man muss jetzt nicht auf die Idee kommen, auch quasi ein Medizinstudium zu machen, um da ein guter Versicherungsmakler, Versicherungsmaklerin zu sein. Aber man sollte schon mal wissen, wie ist so der Werdegang und wie sprechen die Leute auch untereinander? Mir ist das aufgefallen, Sascha ist die ganze Zeit während unseres Podcasts sehr darauf bedacht, genderkorrekt sich auszudrücken. Jetzt wird da sicherlich der ein oder andere Kollege, der den Podcast oder Kollegin den Podcast hört, so, was soll das denn jetzt schon wieder und so. An der Stelle darf jeder sehen, wie er möchte. Ja, also völlig wertneutral. Aber, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, kenne deine Zielgruppe. Man muss sich einfach bewusst sein, ich kenne jetzt nicht ganz genau die Zahlen, aber ich glaube, es sind mittlerweile über 70% der AbsolventInnen sind halt einfach weiblich bei den Medizinern. Und die achten da sehr drauf. Ich kriege Anfragen, E-Mails von potenziellen Neukundinnen mit Texten, die korrekt gegendert sind und so. Und die achten einfach darauf, nach meiner Erfahrung. Vielleicht ziehe ich auch nur diese Leute an, mag sein, weil das auf meiner Website eben auch entsprechend dargestellt ist. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, dass man sich da bewusst macht, im Wesentlichen, zumindest wenn man auch die etwas Jüngeren dann eben in Betracht zieht, dann wird es so sein, dass man halt typischerweise mit jungen Frauen, mit verdammt schlauen Frauen zu tun hat. So ein Medizinstudium ist nicht ohne. Die oft auch sehr selbstbewusst dann in die Beratungen reingehen, dann macht es einfach Sinn, auch dieses Gender-Thema dann für sich ernst zu nehmen.
Patrick, vielen, vielen Dank für diesen Aspekt. Tatsächlich mache ich das ganz unbewusst mittlerweile, weil es mechanisch eingeschliffen ist, sozusagen, also jetzt genderoffen zu sprechen. Aber dieser Hinweis, dass die Medizin weiblicher wird, der ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, gerade wenn wir über diese Zielgruppe so sprechen. Und ich merke, das schreit danach, dass wir irgendwann in der Zukunft nochmal einen Podcast machen müssen und vielleicht mal gucken, wie sich das dadurch, dass auch euer Klientel sich verändert hat, vielleicht auch die Beratung verändert hat. Also es bleibt ein super spannendes Thema. An dieser Stelle sage ich aber erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Praxis, die ihr mit uns und den Zuhörenden geteilt habt. Danke an Heiko Eggers und Patrick Senn. Dankeschön.
Danke auch.
Danke auch. Danke dir, Sascha. Danke, Heiko.
Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörenden. Schön, dass Sie bei dieser Folge HDI Vertriebsgeheimnis wieder dabei waren. Wie Sie es von uns gewohnt sind, haben wir natürlich weitere Infos für Sie gesammelt und Ihnen zur Verfügung gestellt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Freuen Sie sich auf die nächste Folge Vertriebsgeheimnis. Sie kennen das ja, wenn Sie sicher sein wollen, diese nicht zu verpassen, einfach unsere Sendung abonnieren, dann entgeht Ihnen nichts. Also, bis dahin.